Ey, geil, guck mal, wir haben synchron getrunken.
Das ist super, da kann man das perfekt an dieser Stelle rausschneiden. Wetten, dass es nicht passiert? Wetten, dass das nicht geschnitten wird?
Nee, sicherlich nicht. Aber da war gar nicht mehr so viel drin in deiner Rotweinflasche.
Naja, ich habe ja schon die ganze Nacht durchgearbeitet. Ne? Das geht ja natürlich nur mit einem geistigen Getränk.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 29.
Ja, mit einem guten Morgen um 10, das kam schon wieder so richtig schön bohemmäßig rüber. Ne? Wie ich immer sage, musst du mal um 10 an der Baustelle vorbeilaufen und guten Morgen sagen. Gerade beim Brötchen holen.
Ja, du musst aber Blicke. Du musst aber auch nachts um 2 bei einem Bauarbeiter klingeln und sagen, na, arbeitest du nicht mehr oder was?
Da los.
Das ist ja, also da muss man ja sagen, es gibt da unterschiedliche Konzepte von der perfekten Zeit zum Arbeiten.
Ne? Das stimmt allerdings, ja.
Und da jetzt der Tag sowieso dunkel ist, die ganze Zeit, da ist es dann auch wirklich egal, ob man nachts arbeitet oder früh morgens. Das spielt zumindest für mich gefühlt gar keine Rolle mehr.
Ist das bei dir auch so? Also ich bin da wirklich auch wie so ein... Wie soll ich sagen, ja, wie so ein Ziervogel im Bauer, ne? Also sobald es irgendwie dunkel ist, bin ich dann auch bereit zu schlafen. Also nicht wie du bereit zu arbeiten. Ich bin dann, bei mir fährt dann irgendwie echt der Hormonhaushalt runter und dann ist Sense. Also da geht bei mir gar nichts.
Ich bin da auch ganz schlimm anfällig, deswegen, also mein Trick ist, ich habe hier an der Stelle, wo ich streame, ungefähr, ich weiß nicht, 6000 Lumen an Lampen. Die mache ich dann einfach, also dann setze ich mich mit dem Laptop dann direkt hier hin, mache die Lampen an und dann geht es mir nach ein paar Minuten wieder entsprechend gut. Also das hilft wirklich, das pusht einen dann ziemlich hoch, vor allen Dingen, wenn das quasi auf Tageslicht eingestellt ist. Also so diese Tageslichtlampen, die sind nicht verkehrt, wenn man in dieser relativ dunklen Zeit ein bisschen wacher sein möchte. Das hilft auf jeden Fall. Ich bin da nämlich auch sehr empfindlich.
Ja, das stimmt schon. Also Tageslicht ist in Ordnung. Habe ich gestern gemerkt, als abends dann so und vorgestern auch, als die Abende so ein bisschen schöner waren, als man eigentlich erwartet oder so, dann kriegt man nochmal so richtig Lust, irgendwie rauszugehen und spazieren. Allerdings, wenn man ja...
Ist relativ schwierig in Lockdown-Light-Situationen jetzt, Lockdown, ne? Also zu verargumentieren.
Ja, natürlich, klar, aber wenn... ein Kumpel von mir, der hatte gerade irgendwie geschrieben, hey, geil, wieder Lockdown, kann ich endlich mal die Laufklamotten rausholen, die ich im ersten Lockdown gekauft habe. ja, aber also wenn man so die Nachrichten irgendwie hört, hat man keinen Bock rauszugehen. Ne?
Also die Tage jetzt sind ganz schön, also nicht nur vom Tageslicht her ziemlich düster, sondern generell ziemlich düster.
Nee, aber ich habe ja überlegt, ob wir dann heute, keine Ahnung, heute schon Podcast machen sollten, weil wir natürlich noch nicht wissen, was bei der US-Wahl am heutigen Tag in den USA rausgekommen ist. Aber ich denke mal, da wird es vor Freitag frühestens sowieso kein richtiges Ergebnis geben, oder? Also von daher kann man sich das auch irgendwie klemmen, auf ein Ergebnis zu
warten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, dass da sehr viel im Nachlauf noch passieren wird. Versuche von beiden Seiten, die dann das Ergebnis anzufechten oder zu negieren oder zu widerlegen oder Stimmen neu auszuzählen oder whatever. Also ich denke schon, dass da alle Register gezogen werden dahingehend. Also wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen dann morgen früh einen Podcast drüber, das wäre sinnlos gewesen. Und ich glaube, selbst morgen ist schlecht zu sagen. Also quasi jetzt was haben wir heute für einen Tag? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Heute ist Dienstag, ne? Ja, bei mir ist Dienstag.
Genau.
Wenn das in Halle noch nicht umgestellt wurde.
Ach, die Tage fließen mal wieder nur noch ineinander über, gefühlt. Ja. Man hat ja keine richtigen Marker mehr, an denen man so sagen kann, okay, das ist jetzt der Unterschied von einem Donnerstag zu einem Montag oder so, weil man gerade sich auf den Weg macht, etwas vorzubereiten für einen Freitag, weil man dann da irgendwo hinfährt oder mit Leuten was unternimmt oder so, keine Ahnung. Also irgendwie so der ganze Rhythmus, der Alltagsrhythmus ist ja doch sehr...
Also ich habe das Glück, ich bin ja schon ein bisschen mehr im Familienleben angekommen als du, ne? Da gibt es dann so Meilensteine wie... Gestern hatte zum Beispiel endlich der Haushaltsgerät der Elektriker für unsere kaputte Geschirrspülmaschine Zeit. Also ich kam mir jetzt irgendwie schon eine Woche lang vor, wie früher in der Studenten-WG immer irgendwelche ranzigen Pastateller abwaschen mit der Hand irgendwie. Also das ist echt Sklavenarbeit.
Der Geschirrspüler macht wirklich einen ganz großen Anteil am Lebenswohlsein irgendwie. Das ist schon ein großer Unterschied.
Man merkt es gar nicht. Ne? Also ein Hoch auf alle Geschirrspüler auf jeden Fall. Aber
ja. Kein Wunder, dass man damals vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen konnte. Ne? Weil wer die Arbeit wirklich pflichtbewusst erfüllen konnte, der konnte alles
ganz
erreichen.
Ganz genau. Und mit der Einführung der Geschirrspülmaschinen war diese Karrieremöglichkeit verbaut. Ne? Weil jeder sofort als Maschinenbesitzer eingestiegen ist, also die Produktionsmittel in der eigenen Hand hat. Das ist natürlich nach marxistisch-leninistischer Lehre so ein Kurzschluss.
Ja gut, die musstest du dir erstmal leisten können. Ne? Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass man dann ja natürlich auch verwahrlost, ne? Dass man da diese Pflichterfüllung gar nicht mehr erbringt, ne? weil ja quasi die Maschinen schon diese unangenehme Arbeit übernehmen. Und deswegen ist man moralisch gar nicht mehr in der Lage, sich so abzurackern, dass man Millionär werden könnte. Und deswegen ist die Durchlässigkeit von unten nach oben in dieser Gesellschaft einfach nicht mehr gegeben, ne? weil wir einfach alle durch die ganzen Maschinen verweichlicht sind. So ist es nämlich. So. Ne? Und als Trump-Wähler sagst du, ne? das wäre in einer Vereinigten Staaten, die sich nur um sich selber kümmern würden, wäre das noch möglich. Ganz genau.
Ja, aber ganz im Ernst, genau das, was du gerade geschildert hast mit dieser Undurchlässigkeit, das kommt halt beim Blickwinkel darauf an, auf welcher Seite der Membran du gerade bist. Ne? Also wenn du dich da wirklich am oberen Ende oder an der oberen Hälfte oder an der linken oder rechten Hälfte, wie immer die Membran auch gelagert ist. Ne?
Ist das da kommt für mich noch nebenbei noch eine Frage rein, ist das eine semipermeable Membran?
Alter, ey, wie gesagt, ich habe die Story schon mal erzählt, dass ich mir fast mein Abi versaut habe, weil ich bis zu 12.1 gedacht habe, dass Geografie als Naturwissenschaft zählt und ich deshalb unseren Biolehrer nur dumm gemacht habe. Aber das musste ich dann doch mit einbringen, Biologie. Also ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn du am oberen Ende oder an der oberen Seite der Membran bist, kannst du dir natürlich auch leisten, jemanden wie Trump zu wählen. Ne? Weil die Leute haben, glaube ich, eher so die Denke, dass sie eine Partei wählen und nicht einen Präsidenten. Und das ist, glaube ich...
Naja, beziehungsweise die unterhalb sitzen und sich denken, ja, vielleicht schaffe ich es ja durch den da durch. Ne? Dass das ja, sozusagen gut, also, wie so ein Transportmolekül ist, mit dem ich da durch diese Membran hindurchkomme, was ich alleine nie schaffen würde.
Ja, aber das ist so dummes Stimmvieh, ne, was da so medial und manipulativ hingeschoben wird. Klar, also das sind, glaube ich, nicht die Leute, die... Das sind ja die man auf dem Schirm hat als Trump-Wähler. Ne? Diese Rednecks, irgendwelche Waffenfanatiker oder so. Nee, aber so diese wohlhabende Oberschicht, ne? Denen absolut bewusst ist, was das von narzisstischer Vollidiot ist. Und aber die trotzdem in ihrer Denke eher die Partei wählen. Ne? Und nicht den Kommunismus, der sie bei den Demokraten erwartet. Irgendwie, also hat man ja wirklich das Gefühl, wenn da irgendwie einer kostenlos mal Zahnpflege-Kaugummis auf dem Schulhof verteilen will, ein Senator, das ist schon Sozialismus. Ne?
Ich habe gestern erst ein Meme gesehen, beziehungsweise war es eigentlich nur ein Twitter-Post. Wenn jemand, wenn es noch keine öffentlichen Bibliotheken gäbe, und jemand versuchen würde, die einzuführen, dann würde man das für einen kommunistischen Plot halten heutzutage.
Das ist ein echt guter Gedanke. Also der bringt, finde ich cool, habe ich noch nicht gehört, aber das bringt das wirklich gut auf den Punkt. Ne? Also wirklich solche zivilgesellschaftlichen, oder ist ja nicht zivilgesellschaftlich, ist ja staatlich strukturiert, aber solche Selbstverständlichkeiten wie eine erschwingliche Krankenversicherung oder sowas, ne, das als Joch des Kommunismus und Sozialismus irgendwie hinzustellen, das ist echt totaler Wahnsinn. Aber gut.
Stephen King hat zum Beispiel eine Stiftung, mit der er öffentliche Bibliotheken finanziert. Um sozusagen dieses öffentliche und für alle zugängliche diesen Wissenspool aufrechtzuerhalten, dass jeder unabhängig von seiner sozialen Herkunft oder so Zugang zum Wissen haben kann, ne, und sich auch da selbst versorgen kann.
Ja, das finde ich eigentlich niedlich. Das finde ich cool, aber mittlerweile bin ich da so desillusioniert. Also ich glaube, in der Gesellschaft sieht es schon so schlimm aus, dass man mit einer Stiftung eigentlich noch weiter vorn ansetzen müsste und die Leute erstmal wieder an solche Medien ranführen und interessieren müsste, ne? Irgendwie, also weil...
Die Frage ist ja auch, ob das Medium an sich überaltert ist für die junge Generation, ne? Und ob das Besuchen von so einer Bibliothek, also ich weiß nicht, in meiner Generation, wenn ich das so ausdrücken darf, da ist es doch, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind immer eine Generation? Also was ist so der Unterschied?
20? Ich glaube, ich würde jetzt auch so auf 25 Jahre, ich bin kein Soziologe, ja. Da gibt es bestimmt auch 1000 Theorien und Einteilungen.
Also ich bezeichne mich dementsprechend jetzt als eine Generation. Wir sind ja noch teilweise analog aufgewachsen. Also wir hatten ja bis so ein Kindle oder so rauskam, hat man ja gar keine Möglichkeit, ein Buch digital zu lesen. Also dementsprechend ist das für uns noch ein normales Medium. Aber für Menschen, die jetzt, sage ich mal, anfangen zu lesen, ist das ja irgendwo ein Unterschied, ob du den ganzen Tag hier auf deinem Device da unterwegs bist oder ganz plötzlich nur für diesen Akt des Lesens ein ganz anderes Medium nimmst. Also ich denke mal schon, dass das allein eine Hürde darstellt für viele. Und da weiß ich nicht, ob solche öffentlichen Bibliotheken überhaupt noch von jungen Menschen in der Masse frequentiert werden. Auch mal abgesehen davon, dass es ja früher schon nur denen vorbehalten war, die sich da wirklich irgendwie um ihren Geist kümmern wollten.
Ja, von sich aus. Ja, also ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal in Anführungsstrichen normalen Bibliothek war. Ne? Also ich habe mich auch immer nur in Sammlungs- und Uni-Bibliotheken und Forschungsbibliotheken jetzt irgendwie rumgetrieben die letzten Jahrzehnte. Meine Frau, die geht mit unserem...
Ja, du bist ja auch Elitist, also... Ja,
meine Frau, die geht mit unserem größeren Sohn, geht die in die Stadtbibliothek und leiht sich dort irgendwie Bücher aus. Ne? Also das ist ja auch im Kindergarten so, da wird ja auch mit den Kindern gelesen und die schauen sich Bücher an, also die wachsen damit ganz normal auf und irgendwann kommt dann so dieser Switch, ne? Also ich meine, natürlich gibt es da schmerzfreie Eltern, die nicht umsonst gibt es bei RTL 2 in Nickelodeon Samstag früh 4:30 schon irgendwelche Trickfilme zu sehen. Ne? Das ist schon klar.
Das gab es aber schon immer und das gehört auch irgendwo zum Aufwachsen dazu. Also ich möchte nicht auf meine Samstagmorgen Trickfilme verzichtet haben damals. Genauso wie es wichtig war, dass man Samstag früh 6 auf Eurosport Monster Truck Rennen gucken konnte.
Alles klar, das erklärt mir natürlich einiges. Also das habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. Da habe ich irgendwie meine Fußballschuhe gepackt Samstag früh und bin dann irgendwie zur nächsten Massenschlägerei auf dem Dorfsportplatz losgefahren mit dem Fahrrad.
Ich wollte gerade den Witz bringen. Ja, also Fußball war mir eigentlich immer zu proletarisch, aber da ich jetzt gerade gesagt habe, was ich stattdessen gemacht habe, habe ich mich so ein bisschen
disqualifiziert. Also ich sag mal ehrlich, gegen einige Fußballveranstaltungen, die ich wochenendes mitgemacht habe als Kind, da ist so ein Trickfilm morgen vor RTL 2 sicherlich eine intellektuelle Veranstaltung. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber so irgendwann kommt dann der Switch und dann ist für Jugendliche gefühlt, kostet dann die Jahresbenutzerkarte in der Bibliothek dreimal so viel wie Jahresmitgliedschaft bei Disney Plus oder so. Ne? Also das
Gefühl, die kostet 69,99. Ja, das glaube ich nicht, dass es so teuer ist.
Ich habe gesagt, okay. Gefühlt, ne, sagt man einem Jugendlichen, der soll von seinem Taschengeld, 10 oder 15 Euro im Jahr für Bibliothekbenutzungsausweis ausgeben.
Ja, gut, das ist ja auch was du als Eltern springen lassen solltest, finde ich.
Ja, natürlich, aber ich meine nur, ne, also das ist schon...
Da kaufst du dir mal eine Schachtel Zigaretten weniger und fertig.
Kosten die mittlerweile so viel, Zigaretten? Ja.
Na, da gibt's ja unterschiedliche Packungsgrößen.
Also die Leute, die ich kenne, die drehen irgendwie immer alle nur selber. Das ist ja in Weimar so ein Bohem-Ding, glaube ich. Dass man die selbstgedrehten Zigaretten haben muss, so Brecht-mäßig, weißt du?
Ich finde es schön, wie du Armut anders ausgedrückt hast. Ja, das.
Ja gut, jetzt im Moment wird man sich nicht viel mehr leisten. Also können selbst die ganzen staatlich geförderten Kultursozialhilfeempfänger können sich da wahrscheinlich auch nicht mehr leisten und müssen kleinere Brötchen backen. Das ist auch wieder gerade der totale Wahnsinn. Ne? Also ich habe jetzt erfahren, dass ab diesem Monat auf einmal wir uns im Lockdown befinden, Alex, mit Konzerten und Festivals und sowas. Ne? Wir hätten den ganzen Sommer lang, hätten wir alles machen können, was wir wollen, wenn man so den Politikern zuhört. Ja. Hast du das mitbekommen?
Ja, ist ja auch nicht schlimm, weil man kriegt ja auch, als Unternehmen kriegt man ja auch die Umsätze des Novembers des Jahres davor wohl irgendwie zu 70% zurück.
Als Sommerfestival ist das natürlich cool, gell? Oder als jemand, als jemand, der sich ganz einfach noch im Aufbau befindet mit seiner Geschäftsidee, ne? Und da erstmal in Investitionsphase ist, weiß ich nicht, vielleicht müsste man da drei Viertel der Investitionssumme auch raushauen, ne? Weil das ist ja im Prinzip, wird ja davon ausgegangen, dass was du eingenommen hast, gibst du aus. Dann müsste man eigentlich auch auf der Ausgabenseite nachweisen können, was für einen monatlichen Geldbedarf man hat, ne? Also wenn man das jetzt irgendwie logisch entwickelt, da ist dann natürlich so ein Hausfrauen-Jazzer wie Till Brönner nicht drauf gekommen. Dass man das auch von der Seite sieht, ne? Weil der natürlich auf der Einnahmenseite gut aufgestellt ist und natürlich seine ganzen anderen staatlich geförderten Musikkumpels da nicht so eine Denke haben. Wobei ich das echt positiv finde, wie der sich jetzt so in die Maschen gehangen hat, ins Zeug gehangen hat und seine, ja, wie soll man sagen, der vertritt ja eine Musik- und Kunstrichtung, die schon eher, also wie soll man sagen, lobbyaffiner ist als
jetzt. Ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt tatsächlich nicht das Sprachrohr, das ich gerne gesehen hätte, aber es ist gut, dass es eins gibt.
Absolut,
also,
ja.
Der Beitrag ist absolut großartig, den habe ich auch geteilt, weil sehr präzise und eindringlich da gewisse Dinge erklärt werden, die natürlich klar waren für alle, die sich in der Materie befinden. Was du jetzt gemeint hast, natürlich sind so diese ganzen Investitionsthematiken sind nicht so aufgeschlüsselt. Aber was ein sehr, sehr wichtiger Beitrag war, zum Beispiel auch der Umstand, dass man von irgendwelchen Hilfen, falls es denn jemals irgendwie welche geben sollte, eben auch, dass das den eigenen Unterhalt bezahlen muss. Ich meine, es gibt ja nicht nur irgendwelche Riesenfirmen wie Live Nation oder Eventim, die halt irgendwie haushalten müssen. Es gibt ja auch diese ganzen vielen Menschen, die auf eigene Rechnung da unterwegs sind, die eben in dem Sinne keine Investition tätigen, weil sie so als Söldner unterwegs sind, aber davon ja ihr Leben finanzieren. Und das wird ja völlig außen vor gelassen. Und ich wollte nebenbei noch einen kleinen Witz erzählen, den mir mein Partner Ivo jetzt so mitgeteilt hat. Es gibt wohl irgendwie so eine Art Förderungsmöglichkeiten für Veranstaltungen. Ich weiß nicht, ob das nur auf Bayern beschränkt ist. Hat mir nur mal so nebenbei davon erzählt. Ich falle dann natürlich auch mal wieder durchs Raster. Also ich glaube, es ist bundesweit, aber es ist nur zu ganz bestimmten Kriterien. Und da wird sozusagen der Unternehmer oder das Unternehmen, das da in diesem kulturellen Sektor was durchführt, unterstützt mit, oh, lass mich lügen, ein gewisser Prozentsatz von der bei der GEMA gemeldeten Besucheranzahl mit dem verkauften Ticketpreis gegengerechnet. Also was kann man sagen, ungefähr ein Sechstel, glaube ich, dessen, was normal der Umsatz war, kriegt man, glaube ich, da so vom Staat. Aber jetzt hat er da gestern mit denen Kontakt gehabt und es hat sich herausgestellt, es funktioniert nur, wenn man eine Veranstaltung plant, die keinen Gewinn erwirtschaften kann.
Hä?
Also es geht nur, wenn man eine Veranstaltung plant, die nicht gewinnorientiert ist.
Da bist du doch auf der sicheren Seite mit deinem Festival.
Bis man sozusagen, ja, nee, ich falle sowieso aus dem Raster, weil du das 3 Jahre am Stück gemacht haben musst.
Ah ja.
So, und so, also sobald du da irgendwo auf die Gewinnseite kommst, kriegst du das nicht.
Da bist du wieder bei dem bürokratisch-staatlichen Kulturverständnis.
Ja, ne? Ja, das ist so, es ist so absurd. Es ist so absurd, dass die Leute, die sowas in die Wege leiten, nicht verstehen, wie viele 100.000 Menschen es hier gibt in diesem Land, die davon leben, dass sie selbst etwas erwirtschaften und nicht die Hand aufhalten und vom Staat mitgetragen werden.
Ja,
das ist unfassbar.
Also du kriegst täglich eine Ohrfeige dafür, dass du dich manche schon jahrzehntelang selbstständig durch das Wirtschaftssystem geschleppt hast und nie irgendwo einen Pfennig eingesammelt, ne? An Unterstützung oder irgendwie nie bei einer Kulturstiftung vorstellig geworden, nie irgendwelche Fördertöpfe angezapft. Das ist schon klar.
Also ich sag's dir, wie es ist. Es wird immer attraktiver für mich, einfach mal bei Funk zu klopfen. Also nicht, weil ich dann vielleicht finanziell am Ende besser dastehe, keine Ahnung, aber weil ich so langsam nicht mehr einsehe, dass man als eigenständig Handelnder so im Stich gelassen wird irgendwie. Mhm. Ne? Und dann lasse ich mich lieber von der GEZ bezahlen kann mich dann so ein bisschen zurücklehnen, weil es eigentlich auch erfolgsunabhängig ist, ob man da ob bezahlt wird oder nicht. Mhm. Und dann vielleicht einfach ein bisschen einfaches Leben.
Ja, also man hat wirklich den Eindruck, dass das auf der Ebene da wirklich, sag ich mal, prominent politisch Verantwortlichen, ne? Also die mit ihrem Gesicht für Wahlstimmen stehen, ne? Also da die Leute an die Urne für ihre Partei bringen wollen, dass es da eher so ein machtpolitisches Denken ist, ne? Also es werden... Den Spruch, den ich schon tausendmal zitiert habe von meiner Oma, das quietschende Rad bekommt das Öl, ne? Dass wirklich das niedergehalten und das befriedigt wird, was irgendwie gerade oben auf der Suppe schwimmt und rumkrakeelt. Ich brauche Geld, ich brauche Geld und wo sowieso schon irgendwelche Förderbeziehungen herrschen und so weiter. Und so dieser Einzelne, der Kleine, dessen Schreien man da unten in der Suppe ganz da oben sowieso nicht hört oder medial irgendwie wahrnimmt, ne, von dem wir aber wissen, dass es das gibt, ne, das wird dann nicht irgendwie zugedeckt oder gestillt. Und deshalb muss es ja fast schon körperlichen Ekel verursachen bei Leuten wie unserem Finanzminister oder so, wenn dann jemand wie Till Brönner sich hinstellt und für so klein, kann man bei Till Brönner ja sagen, ins Horn stößt, für so kleine Leute auch, ne? Also das finde ich ist die große Leistung bei ihm, dass er sich da jetzt nicht hinstellt und sagt, hier das Orchester und dieses Orchester und die Uni hat Probleme oder was weiß ich, wo er sonst noch alles unterwegs ist, sondern da wirklich für die ganzen kleinen Kulturschaffenden, das ist schon wichtig, glaube ich, ne?
Und, man kann sich das, glaube ich, ganz bildlich vorstellen, wenn du nicht im Anzug mit einem Aktenkoffer in Berlin Mitte zum Mittagessen mit den entsprechenden Ministern sitzt, dann sehen die dein Problem nicht. Und das ist bei uns halt nicht der Fall in dieser Branche. Und das muss sich ändern. Ne? Wenn du in einem System oder in einer Gesellschaft lebst, die durch Lobbyismus dominiert wird, dann musst du halt auch Teil dieses Systems werden. Mhm. So, Punkt. Naja. Also da mache ich mir gar keine falschen Illusionen, wenn sich da kein Interessenverband gründet, der entsprechenden Einfluss ausüben kann.
Ja, es gibt ja irgendwelche, ich habe neulich, war irgendein Heini von irgendeinem Interessenverband der Veranstaltungswirtschaft, habe ich noch nie in meinem Leben was davon gehört. Ne?
Na, dann scheinen die auch nicht gut zu arbeiten.
Ja, eben, ja, also. Ne? Also da irgendwie was gab es da. Also ich denke auch nicht, dass das ein Generation-Ding ist, weil so dieses, wie soll man sagen, dieses Alternativkulturmäßige, was jetzt am meisten leidet und am wenigsten gefördert wird oder so, das setzt sich dann als Geschmacksrichtung in den hohen Machtstrukturen dann selten durch. Ne? Die Leute hören dann auf einmal alle wieder Klassik und Jazz. Das ist ganz eigenartig, selbst wenn sie zu Studentenzeiten sich zu irgendwelchem Hip-Hop die Birne weggekifft haben. Ne? Ist das dann wieder so auf einer gediegenen kulturellen Schiene unterwegs. Das ist wirklich eigenartig.
Das hat dann was mit dem Selbstverständnis zu tun, glaube ich. Ne, dass es einfach zum guten Ton gehört, in der herrschenden Kaste sich dieser Art von Kultur zu verschreiben.
Das ist irgendwie so, ne? Also es wär doch völlig undenkbar, dass bei irgendeinem staatlichen Gedenkakt, keine Ahnung, dass da nicht irgendwie ein stinklangweiliges Streichquartett irgendein Zeug runterfiedelt und alle dabei fast einschlafen, sondern dass da irgendwie eine Hardrock-Band spielt oder irgendein Hip-Hopper Lyrik zitiert oder so. Ne? Das ist nicht so richtig denkbar. Der indonesische Präsident, da ist er, glaube ich, ganz cool unterwegs. Ist ein knallharter Metalhead. Der ist auf jeden Fall wirklich mit Lamb of God T-Shirts unterwegs und hat auch vom, glaube ich, vom dänischen Premierminister die signierte neue Metallica-Box geschenkt bekommen und so weiter. Weil irgendwie beim Staatsbesuch. Also Indonesien ist natürlich ganz weit davon entfernt, dass da alles Zucker ist in dem Land, ne? Obwohl es ein wunderschönes Land ist.
Ich denke, die haben auch Zuckerrohr, oder? In Indonesien. Ja,
das ist so riesig, da gibt es irgendwie alles dort. Also da gibt es irgendwie gefühlt jede Religion. Die haben ja auch, aber wahnsinnig interessantes Land. Also wir waren da einmal auf Tour, war super cool.
Und direkt auf Tour in Indonesien oder nur auf Tour durch, also in Indonesien mal vorbeigekommen?
Da war Indonesien dabei, ich glaube, da haben wir 3 oder 4 Shows gespielt. Also jetzt nicht Krass. Nur in Jakarta, sondern auch in Makassar und Yogyakarta und so. Also auch Riesenstädte natürlich, aber wo jetzt nicht immer jede Band Halt macht oder irgendwie. Normalerweise wird so dieses Südostasien oft abgefrühstückt von Bands, so bei einer Zwischenlandung, wenn man nach Australien auf Tour unterwegs ist oder so, da spielt man halt mal in Manila oder Jakarta oder in Seoul oder weil das ja schon nicht mal Südostasien ist. Aber so diese Zwischenstoppziele. Und super, super cooles Land, richtig, richtig coole Leute.
Wie du das immer so droppst, ne, da denke ich mir, ey, es ist halt echt eigentlich so, wie man heutzutage sagt, beste Leben. Wenn man sich mal überlegt, dass man einfach die ganze Welt bereist, so nebenbei.
Du, das fühlt sich echt an wie ein anderes Leben mittlerweile. Ne? Also ich habe neulich auf Instagram ein Bild gepostet, das war irgendwie mein letztes Live-Konzert. Das ist mir erstmal bewusst geworden, das war im April 2018. Ne? Dadurch, dass wir noch die Live-Pause hatten und so weiter, sind wir da natürlich, da bist du da auch jetzt bei den ganzen Festival-Sachen, die online wiederholt werden oder so, ist das aktuellste Material, was es von uns gibt, ist aus 2017, ne, von irgendwelchen Sommerfestivals. Also da bist du natürlich bei der Wiederholung auch nicht gleich vorne mit dabei. Ne? Aber wer weiß, wie lange der Lockdown noch dauert. Vielleicht sind wir dann in 2, 3 Jahren bei den Wiederholungen dabei. Also das ist wirklich schwierig. Aber Indonesien kann ich nur jedem empfehlen. Auch musikalisch vom Musikgeschmack echt cooler Präsident. Muss man so sagen.
Das ist ein Argument mehr, nach Indonesien zu reisen.
Wer weiß, ob der vielleicht hier als Bundeskanzler vielleicht ein größeres Herz hätte für Summer Breeze, Partisan und Co. muss man, aber naja, klar. Aber ansonsten hat dann jemand jetzt gerade wie Till Bronner natürlich größeren Einfluss. Ne? Also wenn du für Obama Trompete im Weißen Haus spielen darfst, hast du natürlich einen anderen Zugriff auf die, wie soll man sagen, Kammermusik, die Eliten, die da hier unterwegs sind.
Also es ist wirklich interessant, dass Massenmusiker da weniger Einfluss haben als Leute, die quasi auf Handshake-Niveau sind, ne?
Ja, wie die Amerikaner, da gibt es halt diesen Begriff Access haben, ne? Also, dass man da eben diesen Zugriff hat, diese kurzen Verbindungen und so weiter. Und das spürt man in Deutschland hier jetzt als Metal-Musiker oder als Musiker, selbst in so einem kleinen Land wie Thüringen hier spürst du das nicht. Ne? Also wir sind ja schon relativ, ja, das soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber schon relativ bedeutender Kulturexport Thürings, ne? Auch wie wir uns geben, wie wir reden oder so, es bekommt ja jeder mit, dass wir ja,
direkt aus, neben der Bratwurst, dass
wir direkt
schon fast dasselbe Niveau
das. Aus Thüringen sind, ne? Das ist natürlich unser dunkler Schatten als Thüringer Kulturbotschafter, dass wir Veganer sind. Ne?
Und links.
Aber bei einer Gruppe, ne?
Das ist halt so diese Antikultur, die da plötzlich aus Thüringen raustropft auf der einen Seite, ne? Und auf der anderen Seite
Das merken wir tatsächlich manchmal ganz oft, dass wir gerade wenn du in breiteste oder in wirklich, sag ich mal so RTL-Niveau in solche Massenmedien stattfinden sollst, irgendwie, dass da ganz oft Kontakt war, aufgenommen wird und wir dann auf einmal gar nicht so diesem Klischee entsprechen, was dann irgendwie breitgetreten werden soll. Ne? Und dann werden ganz schnell irgendwelche Projekte oder Interviews dann auch wieder eingestampft oder nicht gebracht oder so, weil gar nicht das rauskam, was da so als Baustein in das Bild gepasst hätte, was man in dem Beitrag vermitteln will irgendwie. Ne? Aber ja gut, mit einer linksgrün versifften roten Landesregierung oder so, da passt zumindest das im Moment schon ganz gut. Aber ich meine, selbst wenn du ein relativ wichtiger Kulturbotschafter bist, selbst wir, du merkst, du hast nicht diesen kurzen Zugriff, diese kurze Leitung. Ne? Es ist überhaupt kein Problem, Bodo Ramelow eine Platte von uns in die Hand zu drücken oder so. Ne? Aber da mit den Entscheidungsträgern unterhalb da Anbindung zu finden, das ist schon echt schwierig. Da bist du als, weiß ich nicht, als höheres Tier in der IHK oder so besser angebunden oder in irgendeinem Bauernverband oder Fleischereiinnung oder hast du nicht gesehen. Ne? Das sind halt uralte Strukturen.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Problem und vielleicht auch der Grund, warum es da keinen richtigen Lobbyverband gibt, dass man sich auf der einen Seite natürlich aus Sicht der Kulturschaffenden, die jetzt nicht diesen Hochkultur-Kammermusik-Anspruch haben, einfach auch völlig unabhängig davon fühlt. Also dass man sich denkt, na gut, mit den Nasen kann man sowieso nichts anfangen und wir machen so unser Ding. Und auf der anderen Seite eben auch von oben nur ein Interesse besteht, wenn man selbst kulturell sich sehr diesem Bereich verbunden fühlt. Mhm. Und die Frage ist natürlich, inwieweit sind die Personen dann, ich sag mal, kulturell so verbunden, dass sie das auch nach außen darstellen würden. Mhm. Ne? Wenn das beispielsweise eine Auswirkung auf ihre Wählerschaft oder so haben könnte. Ne? Also wie viel Profil hat denn ein Politiker heutzutage? Was weiß man von einem Politiker? Was vom Privaten wird überhaupt nach außen gestellt, aus Angst davor, dass es quasi zum Nachteil gereicht? Also ich wüsste jetzt von keinem, so, dem man so täglich im Fernsehen sieht, was denn seine persönlichen, echten Vorlieben sind für irgendwas. Vielleicht hat man das auch irgendwann gar nicht mehr auf diesem Niveau, weil man sein Rückgrat sowieso in die Richtung beugt, wo der meiste Einfluss geltend gemacht wird oder so, keine Ahnung.
Das kann schon sein, aber also das Problem, was ich schildern wollte, dass es spielt gar nicht so auf dieser Ebene von den Politikern, von denen du da Interviews siehst oder die, wie gesagt, ihre Fresse auf dem Wahlplakat haben. Ne? Dieses grundstrukturelle Problem ist, dass selbst wenn Leute jetzt, hier in Thüringen zum Beispiel, selbst wenn Leute am Start sind, die irgendwie eine linksgrün versiffte Band wie uns cool findet, ne? Da ist ja, was weiß ich, ist ja bei Ramelow besteht da ja kein Zweifel oder irgendwie, aber dieser verwaltungsmäßige und auch politisch beamte Unterbau, der ist noch aus alten Zeiten so strukturiert, das sind ja Leute, die da, was weiß ich, politisch Beamte, meine ich Staatssekretäre oder so, die werden dann natürlich ausgetauscht, aber so dieses Beamtentum unten drunter, die sind ja auf Lebenszeit da auf irgendwelchen Posten oder
Redest du jetzt wieder vom Deep State, ja?
Nein, überhaupt nicht Deep State. Ich rede von der ganz normalen Verwaltungsgliederung. Ne? Von der ganz normalen Verwaltungsgliederung. Ne? Behörden, Ministerien und so weiter. In den Körperschaften, die sind natürlich noch von jahrzehntelanger CDU-Wirtschaft geprägt. Und da gibt es, soll nicht negativ klingen, aber da gibt es Verfilzungen und Verbindungen und so weiter, die führen dann natürlich in ganz andere Richtungen als, was weiß ich, in Proberaum von einem besetzten Haus in Weimar oder irgendwie sowas. Ne? Das ist schon klar. Und bis ich sowas ändern würde, da bist du wirklich wieder bei der Generationenfrage. Ne? Das sind dann, jetzt wird gerade eine Beamtengeneration abgelöst, so die nach der Wende hier rübergekommen sind, gehen jetzt in 20er Jahren die ganzen damals jungen Leute, die hier eine Karriere angefangen haben, gehen dann so in Rente und dann wird viele Beamtenposten neu bestückt. Ne? Aber das sind so die Ebenen, auf denen halt auch dieser Zugriff stattfindet, wo Gespräche sind, wo Termine auch mit den Plakatpolitikern vereinbart werden können und so. Und da hat unser Eins halt wenig Zugriff drauf. Das ist für einen, für einen Bäckermeister oder einen Großbauern oder so weniger ein Problem.
Ne? Ich merke das auch ganz stark, wenn Anfragen kommen, so Pressegeschichten, dass das dann immer Leute sind, die gerade eben in diese Position gekommen sind. Also relativ junge Leute, die dann einen Posten neu besetzt haben und gesagt haben, so, es ist ein bisschen schwierig jetzt hier, aber ich habe das jetzt durchgedrückt und so weiter und so fort. Es ist interessant, also das ist jetzt nicht nur im Beamtenapparat so, das, also wollen wir jetzt nicht nur Beamtenbashing betreiben, sondern generell auch in Unternehmensstrukturen.
Dass natürlich
die neue Generation dann auch wieder eine neue Offenheit gegenüber diverseren Themen besitzt. Schon, ja.
Ja, das ist schon klar, aber trotzdem ist es, finde ich, schon krass.
Ich denke aber, da möchte ich dir ganz kurz nochmal ins Wort fallen, mal zur Abwechslung.
Seid dir gegönnt.
Ich denke aber, dass
du gerade... Du kannst mir ruhig ins Wort fallen, da habe ich überhaupt kein Problem damit.
Ja, natürlich, das ist ja super. Naja.
Das ist ja auch nur fair,
vielleicht dieses Generation. Nein, du, also wirklich, nee, ich würde ja niemals deine Gedankenströme unterbrechen wollen. Es ist so, dass quasi bei... Metal ist ja eigentlich schon eine relativ alt werdende Strömung momentan so, ne? Und dementsprechend denke ich, dass da viele Entscheidungsposten auch mit echten Metal-Fans besetzt sind. Also ich kenne da so ein paar vom Hörensagen aus der Wirtschaft, die irgendwelche leitenden Positionen in Marketingabteilungen von riesengroßen Unternehmen haben, beispielsweise, die über auch Budget verfügen und das dann ab und zu auch mal gut verteilen an Metal-Bands beispielsweise, weil es einfach harte Fans sind. So, beispielsweise, also ich will jetzt keine Namen nennen und keine Firmen nennen, aber da ist jetzt so eine Band, die eigentlich nicht mehr so die jüngste ist, aber der Marketingchef dieser einen Firma ist halt ein großer Fan, also bezahlt die Firma quasi ihre Tour. So, Bums. So, solche Geschichten passieren dann tatsächlich. Also ich habe ein bisschen Hoffnung, dass das dadurch, dass die Leute, die in ihren Jugendjahren, in den 80ern, 90ern knallharte Metal-Fans waren, dass die jetzt alle an Entscheidungspositionen aufgerückt sind, die dann vielleicht auch noch was bringen.
Es ist zumindest, glaube ich, eine Entwicklung, die in die richtige Richtung geht, klar. Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass dann in 30, 40 Jahren alles Hip-Hop verseucht ist.
Ja, ja, genau. Also das ist für dich ist das nicht so schlimm, weil dann ist eh rum.
Ja gut, aber da muss man ehrlich sagen, da hat unser... in unserer Amazon-Mini-Doku, unser anderer Gitarrist Alex, der hat da echt was Cooles gesagt. Also so einen Gedanken, den ich so noch gar nicht gefasst hatte. Aber der meinte, es ist echt cool im Metal, weil da ist so dieses Älterwerden. Da wird dir irgendwie Weisheit und Legendenstatus zuteil, wenn du nicht alles falsch gemacht hast. Wohingegen im Hip-Hop interessiert sich nach 3-4 Jahren kein Schwein. Ne? Also ich war neulich mit meinem älteren Sohn auf dem Spielplatz und da waren noch so noch zwei ältere Kids, so vierte Klasse oder irgendwie, ne, mit Gucci-Turnschuhen und irgendeiner, was weiß ich, Bomberjacke, Panzerkette um, ne, und halt so voll auf dem Hip-Hop-Trip oder so, ne, die haben sie überhaupt nicht eingekriegt, dass ich jemanden wie Capital Bra mit dem Namen was anfangen kann oder so weiter, ne, habe ich mit denen ein bisschen über Hip-Hop gequatscht und da war wirklich die Grenze so, also jemanden wie Haftbefehl oder Materia haben die schon nicht mehr gekannt. Ne?
Okay.
Und das fand ich krass. Und die sind dann null. Ne? Also es gibt ja noch diese, wie soll man sagen, Hip-Hopper, die im kulturellen Gedächtnis stattfinden, ne? Also keine Ahnung, absolute Beginner oder Fanta 4 oder irgendwas, die werden auch so noch immer eine Messehalle voll kriegen, aber das sind dann auch doch alles andere als Kids, die da rumstehen in der Halle. Aber so bei diesen, sag ich mal, krassen Typen Hip-Hoppern oder so, da wird sich in 2 Jahren oder so, da kennt Kollega oder so kein Schwein mehr. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so.
Das ist heftig, dass das halt schon so eine Hype-Kultur geworden ist. Ich habe da letztens ein Interview mit der Welt gehabt zum Thema Covates Metal, also wo geht das jetzt kulturell hin? Und die hatten auch viel Einblick so in den Hip-Hop-Bereich, haben mir da auch ein paar Sachen erzählt, von denen ich keine Ahnung habe. Zum Beispiel, dass es im Hip-Hop auch immer grundsätzlich um den Vatermord geht. Aha. Also, dass die eine Generation dieser Interpreten immer die andere Generation mehr oder weniger vernichtet auf dem Weg dahin.
Ah, gut, also
sozusagen,
du
hast so Schützlinge, die dann sozusagen aus dem Schatten heraustreten müssen und sich emanzipieren gegen ihre Vorväter.
Ist für mich eher die Figur des Usurpators, des Thronräubers. Aber gut, ey, keine Ahnung, das war in der DDR, in der Sowjetunion, im Politbüro auch nicht anders. Ne? Also da ist auch immer, oder in der Politik findet das auch so statt. Aber da, das kann schon sein, aber dass da Leute wirklich in der Versenkung verschwinden, ne? Und überhaupt nicht mehr angesagt und gehypt sind oder irgendwie, ne? Also ich merke das auch immer, auch in unserer Chartwoche irgendwie, da hatte auch irgend noch so ein, ich kann mit den Namen, weiß ich gar nicht mehr, irgendein Hip-Hopper, der mal...
Pietro Lombardi?
Nee, nicht Pietro Lombardi.
War auch da nicht, wundere ich mich, Flair, dass er Flair immer noch auch, so relevant Flair war ist,
auch wieder dabei, gegen den sind wir auch schon ein paar Mal angetreten. Ist da auch nicht der Rede wert in so einer Chartwoche, obwohl er dann mit ein bisschen schlau nachdenken eine Woche später oder so hat er dann auch seine Eins geschafft. Aber da war da irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, war irgendwie ein anderer Hip-Hopper, der auch mal irgendwie eine große Nummer war und so, da habe ich gesagt, oh, ne, ist ja auch krass, da steigt er bestimmt auch mit ins Rennen ein oder so. Und dann haben ja auch Plattenfirmenleute gesagt, ey, Alter, kannst du vergessen, den interessiert keine Sau mehr. Ne? Und da habe ich echt gedacht, krass. Also das ist irgendwie, da kann man im Metal, glaube ich, schon froh sein. Ne? Dass wenn du wirklich, also ich meine, wir müssen die ja einmal in einer Podcast-Folge erwähnen, ne? Wenn Blind Guardian einmal ein Album wie Somewhere Far Beyond oder Imaginations from the Other Side veröffentlicht hat, da ist da ein Flock eingerammt, der die nächsten Jahrzehnte die Fans und Leute mit dieser Band verbinden wird. Ne? Ganz egal, ob die jetzt nächste Woche einen Furz auf Platte veröffentlichen oder nicht. Ne? Trotzdem ist man noch Fan von so einem Material.
Und also ich sag mal, ein Album reicht bestimmt auch nicht, um da so Ewigkeiten, also außer es ist jetzt Angel Rich oder so, dass man auf das Jahrzehnte stimmt, irgendwie im Gespräch bleibt. Mhm. Aber wenn du in eine Reihe von solchen Alben raushaust, die dann auch irgendwie für eine Generation so einen ganz prägenden Musikstil mit erschaffen, dann ist es natürlich rum. Ne? Und das habt ihr ja irgendwo auch geschafft und deswegen habt ihr ja eigentlich schon diesen Legendenstatus.
Also gut, Blind Guardian ist ein blödes Beispiel, weil die auch immer noch echt Qualität an den Start bringen, aber Running Wild ist so ein Beispiel für mich. Ne? Also die haben wirklich legendäre Platten veröffentlicht, was jetzt seit fast schon Jahrzehnten um die Ecke lugt, da kann ich wirklich überhaupt nichts mit anfangen und trotzdem also werden die zu Tode gefeiert.
Also von mir nicht. Also meine Generation, weiß ich nicht, glaub ich nicht. Also irgendwann ist auch mal rum.
Ja, aber so. Du kennst die ja trotzdem noch. Die spielen für dich als Bezugsgröße immer noch eine Rolle. Da ist nicht, wenn ich zu dir sage...
Nur weil die Alten die hypen. Das ist tatsächlich, bei denen muss ich sagen, das ist so eine Band, die würde ich persönlich, privat, im Leben nicht hören. Und habe ich auch noch nie. Nie.
Ja, das ist ja fast schon eine charakterliche Deformation bei dir, die dich da diagnostizieren muss.
Also, das ist genau wie Halloween, höre ich auch nicht.
Ja, gut, hat man ja schon mal. Da musste ja auch nicht. Aber trotzdem, wenn ich das bei dir erwähne, da blicke ich nicht wie bei diesem Kid dort in ein leeres Gesicht, wenn ich den Namen Materia erwähne. Ne? Also das ist irgendwie, und nicht nur bei dem einen, sondern bei der ganzen Gruppe von Kids, mit der ich mich da unterhalten habe. Also das ist im Hip-Hop...
Den habe ich sogar schon live in Jena im Kassa gesehen.
Na, siehst du? Nee, aber wen, Rock'n'Rolf oder wen meinst du?
Was? Nein, Materia.
Ja. Nee, aber das ist, also das finde ich schon krass, wie gering dieses Haltbarkeitsdatum da in der Hip-Hop-Szene ist. Ne? Oder selbst, ich meine, guck dir mal jemanden an wie Bushido. Das ist für die Kids irgendwie... Weiß ich nicht, so eine Geschichte aus der Boulevardpresse jetzt gerade. Ne?
Ja, gut, aber der war ja auch vor 20 Jahren schon in. Also der kam ja irgendwie Anfang der 2000er hoch und ich glaube, der hat sich auch relativ lange gehalten.
Das stimmt.
Dafür, dass er eigentlich eine ziemliche Witzfigur ist und dann quasi nur irgendwie Albernheiten so bekannt werden.
Also das ist jetzt sehr, wie soll man sagen, sehr ja, entzaubernd, der Prozess, der da jetzt gerade läuft. Ne? Ja, Gangster-Rapper vor Gericht als, was ist denn das, Nebenkläger, ne?
Das ist halt die absolute Snitch, ne? Also da hast du halt keine Street-Cred mehr.
Bürgerlich, also im Bürgertum angekommen, ne? Also es ist wirklich ein weiß ich nicht, Hip-Hop, ja, im Hip-Hop ist das doch eigentlich ein künstlerischer Suizid. Sowas, oder?
Vor allen Dingen frage ich mich, was beschwert er sich, wenn er 20% an seinen mafiösen Manager da abdrückt? Das ist doch normal fast, 20% für einen Manager rauszulatzen. Also irgendwas zwischen 10 aber und du, 20. Ey,
jetzt hör mal auf, über Hip-Hop zu quatschen. Nicht, dass wir da in Musik-Podcast-Charts noch in die Top 5 kommen.
Nee, das wollen wir ja nicht. Ne? Also das würde ja auch unsere Street-Cred kaputt machen.
Ja, ja.
Deswegen. Also ich finde es echt schade übrigens, dass wir es dieses Jahr ein bisschen verpasst haben, nochmal so eine kleine Live-Session da zu starten. Das hätte mir sehr gefallen, wenn wir das noch hingekriegt hätten, aber gut.
Wie gesagt, also wenn ich den Politikern zuhöre, wir hatten ja bis jetzt, bis zum 2. November eigentlich freie Hand. Ne? Wir hätten machen können, was wir wollen. Aber das sollten wir auf jeden Fall schon mal hinkriegen. Hast du gehört, die Scheiße, die da in Wien abgegangen ist gestern?
Also generell scheint sich das auch alles gerade zu häufen, oder? Also das ist ja, als ob man sich so organisiert hätte. In diesem IS-Sympathisanten-Forum, sage ich jetzt mal. Also das ist ja jetzt schon raus, dass das wohl, also mindestens ein Täter war, einer ist wohl noch auf der Flucht, die da in der Wiener Innenstadt mit Maschinengewehren auf Leute geschossen haben. Die wollten scheinbar irgendwie in so eine Synagoge, die allerdings zu dem Zeitpunkt geschlossen war, und sind dann irgendwie auch in ein jüdisches Restaurant rein. Und also so quasi so ein gezielter antisemitischer Angriff.
Ja, das erinnert dann schon fast an so dieses Bataclan-Niveau, ne? Also vom Organisationsgrad, das ist jetzt nicht irgendwelche Vollidioten, die da mit einem Messer oder einer Machete.
Hat er auch dabei gehabt.
Nee, mit automatischen oder halbautomatischen Waffen einen Anschlag zu verüben, das ist schon eine andere Organisationsstruktur. Ne? Also das muss man da ganz ehrlich sagen. Und gerade, also nicht, dass das irgendwo anders nicht genauso schlimm ist, aber gerade in Wien, das trifft mich total ins Herz. Ne? Also gerade eine Straße, die du selber schon, was weiß ich, dutzende Male lang gelaufen bist, eine Stadt, mit der man ganz, ganz eng verbunden ist, in der ich auch viele Freunde habe und so weiter. Ne? Also ein paar von meinen Kumpels, die erzählen mir, die haben da sogar die Schüsse gehört und so weiter. Ne? Also das ist
geht mir aus. Also ich sag mal, seitdem das hier in Halle passiert ist, ist da sowieso irgendwie eine Welt für mich zusammengebrochen oder etwas ziemlich entzaubert. Ich war zwar tatsächlich in dem Moment nicht da, ich war gerade auf dem Weg nach Schottland, als das passiert ist in Halle, aber ich hätte die Schüsse hören können. Also es ist halt Luftlinie von mir aus entfernt, sind das halt, keine Ahnung, 500 Meter, 400 Meter. Das ist ja nicht weit. Und dementsprechend, also dass das sozusagen an Orten passiert, die eigentlich nur für Kultur und irgendwie eine sichere Form des Lebens bekannt sind, wie Wien jetzt beispielsweise, dann das ist schon, das trifft einen schon ins Mark und das ist natürlich das, was es soll.
Ja, natürlich, klar, das spielt ja auch in der Denke vom Terrorismus eine Rolle, dass du den Krieg dort in das Herz zurückbringst, woher du glaubst, dass er eigentlich kommt. Ne? Also es gehört ja auch zu unserer Realität, dass uns heutzutage scheißegal ist. Also weiß nicht, vor 2 oder 3 Tagen, da hat sich ja auch in Kabul an der Universität, da haben sich da wieder Leute in die Luft gesprengt und irgendwelche Studenten da mitgenommen und Leute, die da einen Lebenswandel hatten, der da nicht ins Bild gepasst hat von irgendwelchen Islamisten. Aber das interessiert ja keine Sau mehr. Ne? Also so ein Denkansatz hat ja eben auch ein Terrorist, dass der Krieg, der Schrecken, den diese vermeintlich wohlhabenden und kriegstreiberischen Staaten irgendwo anders veranstalten, dass man den wieder zurück ins Herz dort bringt, wo er stattfindet. Das ist ja dieser Terror, den es eben machen soll. Ne? Und ist gerade, also wie gesagt, gerade in einer Stadt wie in Wien, das ist natürlich die maximale Öffentlichkeitswirksamkeit, ne? Weil ganz, ganz viele Leute mit der Stadt was verbinden und so. Ich meine, so, das ist nochmal was ganz anderes als so ein, ja, man muss ja auch ehrlich sagen, so ein Vollidiot wie in Halle, der hat ja auch völlig persönlichkeitsstrukturell noch ganz andere Probleme. Das ist ja nicht nur ideologisch was falsch gelaufen. Ne? Also ich hatte da neulich mal einen Bericht gesehen, der junge Mann, der da in dem Dönerimbiss erschossen wurde, Das ist mir irgendwie total nahe gegangen. Also der Vater von ihm, der hatte irgendwie berichtet, dass der Junge es wohl im Leben auch nicht so ganz einfach hatte und hatte wohl seine Ausbildung dann gerade fertig gemacht und war mega stolz da drauf und der Vater war stolz da drauf und was weiß ich. Und dann wird er einfach ausgeknipst von so einem und kann überhaupt nichts dazu. Ne? Und also das ist, also nicht, dass irgendwie in der Synagoge jemand was dazu konnte, um Gottes Willen, aber verstehst du, was ich meine? Also dieses, ja, oder auch die Passanten dann jetzt in Wien.
Ja, so, klar, so dieser Hammer, der so wahl- und gnadenlos da niederfährt. Ne? Und man weiß ja auch immer gar nicht, jetzt ist zum Beispiel gerade über den Ticker ist eine weitere Frau an ihren Verletzungen verstorben. Weiß ja gar nicht, da sind ja Dutzende auch durch die Schüsse verletzt worden. Mhm. Was da sozusagen was da noch dranhängt, ne? Also so verletzt werden heißt ja nicht, okay, ich habe jetzt hier irgendwie einen Streifschuss am Oberarm oder so bekommen. Mhm. Das kann ja auch wirklich noch Leben zerstören, schon alleine die Traumatisierung.
Also das kann sein, dass dann in den Sekundenbruchteilen der Rest eines Lebens zerstört ist. Ne? Ja. Partnerschaften, persönliche Bindung, absolut. Ja. Das ist ja auch das Perfide an dem Terror. Ne? Und fragt man sich, wer macht sowas? Ne? Was ist die Agenda dahinter? Es gibt ja, gibt sicherlich soziologisch oder politisch oder was weiß ich, in welcher Richtung schon hundertfach untersucht, welche Beweggründe es da vom Terrorismus gibt. Ne? Von Narzissmus bis irgendwie politische Motive. Weiß nicht, bei der RAF zum Beispiel, wenn du dir den Bader anschaust oder so, da ist das so eine Mischform gewesen. Ne? Das sind ja auch oft ganz persönlich irgendwie narzisstische Persönlichkeiten, die sich zu sowas hinreißen lassen oder sowas verüben. Also das ist wirklich eine Facette des Menschseins, die ist ja so faszinierend, wie sie schrecklich ist. Ne? Also das ist wirklich, also solche Abgründe und am schlimmsten ist immer dieses, dass man dann noch diese Kategorie aufmacht zwischen unschuldigen Opfern und irgendwie schuldigen Opfern. Ne? Irgendwie, also wenn
jetzt, wer macht denn so eine Kategorie auf?
Es gibt solche Kategorien. Also es gibt zum Beispiel Leute, die nicht bedauern, dass jemand wie Herrhausen bei einem RAF-Attentat ums Leben gekommen ist, aber wenn dabei oder beim Buback-Attentat, wenn der Buback ums Leben gekommen ist, das ist in Ordnung, aber dass da seine Leibwächter mit ausgeknipst wurden oder irgendeine Passantin, das wird dann irgendwie wieder bedauert. Ne? Als ob es so eine Zielgenauigkeit gibt bei solchen. Da bist du dann auch wieder bei der Frage, ist der Tyrannenmord in Ordnung? Ne? Irgendwie wäre es in Ordnung gewesen, wenn die Ordonnanzen Kartentisch von Hitler, wenn die mitgestorben wären, wenn man nur Hitler mitnimmt oder so. Ne? Solche, das sind ja da fast schon philosophische Fragen. Das ist schon, also habe ich keine Lösungen, keine Antworten drauf, aber das sind viele Sachen, die treiben mich echt immer um und auch oft, wenn ich Lyrics schreibe, ne? Weil wir haben ja auch immer ein, zwei Songs schon geschrieben, die sich mit solchen Themen befassen und dass auch oft Terroristen und Attentäter im Nachhinein zu Helden stilisiert werden. Ne?
Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sich da jetzt vor allen Dingen bei der Häufung dieser sehr medienwirksamen Vorfälle, dass sich da jetzt auch in Europa etwas verändern wird, weil, glaube ich, auch der ein oder andere Gemäßigte irgendwann bei enthaupteten Lehrern und wahllos erschossenen Passanten in der Wiener Innenstadt nicht mehr sagen wird, ja, es sind Einzeltäter und trotzdem sind wir für eine multikulturelle offene Gesellschaft. Irgendwo kann ich das auch verstehen, dass dann jetzt bei einigen, wo sowieso die Nerven blank liegen, dann auch mal Fragen aufkommen. Ganz ehrlich.
Ja, also wenn man. Also
das vor allen Dingen in Frankreich jetzt nach der Sache in Nizza und eben dieser, ich weiß gar nicht, waren das zwei Sachen, war da noch was? Ich habe da so langsam einen Überblick verloren irgendwie. Dass da ja regelmäßig mittlerweile in den letzten Jahren solche schlimmen Tragödien stattfinden, das, ja. Ja. Also ich kann das verstehen.
Ja, natürlich, klar. Also wenn man weiß, wie Politik funktioniert, wie politische Reflexe funktionieren und so weiter, dann ist es absolut erwartbar, dass da in bestimmte Richtungen diskutiert wird und dass dann natürlich jetzt Islamismus als ja, was heißt, ist ja kein neues Feindbild, aber als neue Manövriermasse da in einer politischen Argumentation noch mehr stattfindet. Also ich bin, ekel mich jetzt schon vor den AfD-Schlagzeilen, die da jetzt wieder hochploppen, wo dann eben auch kein Unterschied gemacht wird zwischen Islam und Islamismus und so weiter. Also diese populistische Undifferenziertheit, die dann einziehen wird, das macht mir halt eben absolut Sorgen. Ne? Also, dass da so jemand, der so einen Terrorakt vollübt, der hat mit meinem muslimischen Nachbarn hat er genauso viel zu tun wie, weiß ich nicht, wie ein amerikanisch-protestantischer Soldat, der da im Irak irgendwelche Leute im Gefängnis gefoltert hat. Ne? Genauso wenig hat er mit dem Christsein meiner Generation oder so zu tun. Weißt du, was ich meine? Und
Das sind genau die Beispiele, die man da aufmachen muss. Nur aber auf der anderen Seite muss man eben jetzt irgendwo auch Handlungsschritte aufzeigen. Also man muss klar darstellen, und ich denke, das würde vielen irgendwie auch den Wind aus dem Segel nehmen, was man jetzt gegen diese gegen diesen Extremismus, um das jetzt mal vielleicht ein bisschen spezifischer auszudrücken, gegen die Radikalisierung innerhalb europäischer Staaten unternehmen will, kann, sollte. Hm. Also ich glaube, das ist das sinnvollste und beste Mittel, mit dem man da vielleicht dann auch eben so ein bisschen was von diesem Wind abfangen kann.
Also das ist das Problem, das meinte ich mit politischen Reflexen, weil die Lösungs- und Handlungsstrategien, die sich daraus eigentlich ergeben müssten, funktionieren nicht in politischen Strukturen und in politischen Denkweisen, weil das jahrzehntelange Fehlentwicklungen sind, die man nicht mit Sofortmaßnahmen eindämmen kann. Das ist ja das Problem. Ne? Also der Entwicklungshorizont von einem Politiker, der ist maximal, also von gesellschaftlichen Entwicklungen, die er ins Auge fasst, ist maximal 4 Jahre. Ne? Mhm. Also bis der nächste Wahlkampf wieder losgeht. Und das sieht man ja in Frankreich ganz besonders, in der Entwicklung noch viel, viel weiter fortgeschritten sind, ne? wo es Wohngebiete gibt in den Großstädten, wo völlig abgehangene Jugendliche und Erwachsene leben, die überhaupt nichts mehr zu erwarten haben von dem Land, in dem sie unterwegs sind. Ne?
Und man muss das Schlimme ist ja, dass solche, und da hast du natürlich recht, dass da dieser Vierjahresrhythmus, wenn überhaupt, dann natürlich Gift ist. Das Problem ist ja, dass diese Tendenzen, die jetzt so quasi jetzt ihre Früchte tragen, dass die ja jahrzehntelang Vorlauf haben. Und ja, man solche Entwicklungen auch nur in Jahren bis Jahrzehnten wieder irgendwie zurückbauen kann, wenn man denn die Kraftanstrengung dazu aufbringt.
Das ist, ne? Und das ist kein Maßnahmenpaket, sondern da ist ein Kulturwandel nötig. Ne? Ja, und es gehört einfach zur Realität, dass wenn in einem französischen Banlieue, wenn da so ein desillusionierter Jugendlicher so ein Terrorakt verübt, also wobei mal dahingestellt sei, dass ob die nun jetzt daherkamen oder die Attentäter oder nicht, das weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist das Milieu, in dem man das landläufig verortet. Dieser eine Terrorist, der da ausgeschert ist, steht dort trotzdem zehntausenden Leuten gegenüber, denen es genauso dreckig geht, die genauso desillusioniert sind und die trotzdem gute Menschen geblieben sind und versuchen trotzdem irgendwie durchzukommen. Und das ist das, was politisch nicht funktioniert, dass um diesen einen Attentäter zu verhindern, musst du 100.000 Leuten eine Chance und eine Perspektive geben, um diesen einen Attentäter auszumerzen. Ne? Und das ist halt eine Ressourcenaufwendung, die kein Maßnahmenpaket, Sofortmaßnahmenpaket ist, sondern die wirklich einen Kulturwandel in der Behandlung von jungen Menschen, in Perspektive geben von jungen Menschen ist. Ne?
Ich verstehe schon, warum man das Wort Einzeltäter dann immer verwendet, auf dem jetzt natürlich auch die politisch anders gerichtete Seite auch immer rumreitet, ja, von wegen hier Einzeltäter und ihr seht ja, wie oft das passiert, bla bla bla. Es geht ja aber nicht darum, dass es nur einige Querschläger sind sozusagen in einer sonst funktionierenden Gesellschaft.
Genau.
Das ignoriert ja, das ganze Problem im Kern vollkommen. Ne, dass
absolut,
man nur gesagt bekommt, es sind einfach fehlgeleitete Persönlichkeiten. Keine Ahnung, wo das herkommt, sondern nein, wir wissen, was das Problem ist. Hm. Wir müssen es angehen, aber es wird eine Kraftanstrengung bedeuten. So,
ja,
das müsste gesagt werden.
Also
es gibt systematische Probleme und an denen müssen wir als Gesellschaft arbeiten. Das ist es.
Ja, und ich finde insofern das auch mal interessant, dieses Wort Einzeltäter auch von einer anderen Perspektive zu betrachten, ne? Nämlich auch als eine Art, wie soll man sagen, ja, da schwingt für mich auch so eine Art verbaler Schutz für die mit, die aus den gleichen Verhältnissen kommen, die gleichen Lebensdaten, gleichen Eckdaten haben, aber die eben nicht so beschissen und abgrundtief menschenverachtend gehandelt haben wie dieser eine Täter, obwohl sie genau den gleichen Weg genommen haben, ne? An Enttäuschungen, an Perspektivlosigkeiten, an Zurückweisungen, an Chancenlosigkeit. Ne? Für die ist das auch ein Einzeltäter. Ne? Und das ist eben dieser Twist, den Parteien wie die AfD zum Beispiel alles andere als nicht machen werden. Und
natürlich nicht, es ist viel zu komplex.
Ja, und ich ekel mich davor. Ich ekel mich wirklich davor, dass da gerade bei solchen Parteien oder auch in Frankreich, ne, Frau Le Pen und was weiß ich, die sitzen in ihren Büros und reiben sich die Hände, wenn so eine Scheiße wieder
natürlich,
passiert.
Natürlich, natürlich, ja. Ne?
Und das ist immer, da fragt dann keiner von den berühmten Querdenkern, ja, Kuboni, ne? Wem nutzt es? Da wird diese Frage dann immer nicht gestellt. Und das ist so eine, ach, da ekel ich mich, da schüttel ich mich richtig davor. Ne? Aber ja, klar, das sind jetzt schöne Reden, die wir da irgendwie schwingen, aber wie fängt man mit sowas dann am besten an? Ne? Du musst dann auch ein Stück weit gegen deine eigenen Reflexe arbeiten, ne? Weil dieser Terror soll ja auch verursachen, dass du eingeschüchtert bist, dass du das nächste Mal nicht unbefangen durch diese Gasse in Wien dort schlenderst oder dass du als Band eine geile Party im Bataclan feierst, wenn du dort zu Gast bist oder irgendwie sowas, sondern das soll ja auch was mit deinem Leben machen, ne? Und diese Illusion, dass man da irgendwie eine Sicherheit mit politischen Mitteln herstellen kann, die versuchen die Politiker aufrechtzuerhalten, um einfach nicht als machtlos oder ideenlos und werkzeuglos dazustehen. Ne? Wenn man da überhaupt von politischen Mitteln redet, dann ist es einfach die Schaffung von Strukturen und von einer Kulturveränderung.
Ne? Die Frage ist natürlich, ob da die Politik alleine überhaupt ausreichend Mittel zur Verfügung hat oder ob das nicht ein so allumfassend gesellschaftlicher Prozess ist, dass das auch mit dem Zeitgeschehen und den ganzen Beziehungen außerhalb des eigenen Landes zu tun hat und. Also was da für Kräfte von allen Richtungen wirken, die eine Gesellschaft formen, die man an sich strukturell durch eigene Politik gar nicht mehr fassen kann. Das ist halt auch die Frage, ne?
Ja, also weil,
es ist ein riesengroßes Problem und ich sag mal, dieser beschworene Kulturkampf, der sozusagen hier angeblich tobt, das wirkt ja in den Köpfen von vielen mit, die solche Bilder sehen, ne, und die sich dann stellvertretend angegriffen fühlen, auch europaweit sich verbünden sozusagen und da auch irgendwelche Gegenkräfte schaffen und gerade durch die Vergemeinschaftung im digitalen Raum, die natürlich auch über die Staatengemeinschaft hinausgeht, ist halt immer die Sache, gut, man hat jetzt vor Ort entsprechende Einflussfelder und Einflusssphären und Möglichkeiten, Gesellschaft zu lenken, aber was die Gesellschaft im Digitalraum dann wieder ausmacht, das ist ja schon wieder ein ganz anderer Punkt.
Ja, total, also es ist auch, ich finde das auch wahnsinnig interessant und erschreckend, welche Seiten sich da gleichen Klischees bedienen. Ne? Ich meine, du musst ja auch mal vergegenwärtigen, in Halle ist ein Fascho-Idiot auf Juden losgegangen und in Wien ist es wahrscheinlich ein islamistischer Hintergrund. Also und trotzdem bedienen sie sich da gleichen Klischees, da gleichen Feindbilder, als ob es da irgendwo einen, ja, was heißt als ob, es gibt ja so einen Instant- Brei, den ich mir da anrühren kann aus Klischees, Vorurteilen und Fehlinformationen, die zum Teil Jahrhunderte oder Jahrtausende alt sind schon, auf die man da immer wieder zurückgreifen kann. Und das regt mich bei dieser ganzen Diskussion auch auf, dass sowas nicht als menschliche Mechanismen detektiert und identifiziert wird, sondern da immer noch so dieser religiöse Mantel drüber gestülpt wird. Ne? Mhm. Also es ist ein christlich-jüdisch-abendländisch geprägter Fascho-Idiot, wenn man das mal kulturell runterbricht, der ist auf Juden losgegangen, genauso wie ein islamistisch fehlgeleiteter Moslem. Ne? Und muss man da bei der Religion ansetzen, die derjenige gehabt hat, oder ist es einfach, sind es einfach andere,
nee, es ist nur das Vehikel.
Andere
es
äußere
ist nur das
Vehikel. Anreize, auf die dieser Mensch reagiert hat, ne? Und sich dadurch einer religiösen oder ideologischen Richtung angeschlossen hat. Ne?
Ist es nicht absolut.
Ist es Perspektivlosigkeit zum Beispiel nicht? Ist das für einen Moslem nicht das gleiche wie für einen Fascho aus Hintertupfingen in Deutschland? Ne? Also das meine ich. Und dass sowas nicht identifiziert wird, sondern dass dann immer noch mit diesem Divide et Impera-Gedanken politisch verbunden und instrumentalisiert wird, dass man am Ende wieder bei dem Wir gegen die dasteht. Ne? Mhm. Und solange das so ist und sich jeder diesen Instant-Brei an antisemitischen Ressentiments irgendwo im Internet aus dem Regal nehmen und anrühren kann und zur eigenen Radikalisierung benutzen kann, ist das, ja, wird sich das nie ändern. Ne? Also jetzt nicht nur auf antisemitisch bezogen, sondern auch der republikanischen Freiheit gegenüber, für die ja diese Enthauptung eines Geschichtslehrers steht, zum Beispiel in Frankreich. Ne? Mhm. Also das ist ganz, ganz, ganz düster und ich hoffe, dass ich da in Wien, ja, Wien schnell davon erholt und zumindest die Opfer, denen noch irgendwie zu helfen ist, und die Familien und Angehörigen da irgendwie gut durchkommen. Ne? Also das wagt man nicht zu denken, hofft man nicht, dass man selber mal in irgendeinem Terrormilieu reinkommt. Absolut. Und umso schlimmer ist es, wenn ich dann jetzt auf die US-Wahlen gucke, dass da auch, das ist ja keine Art von Terror, aber wie da jetzt wieder mit Muskeln und Waffen gespielt wird, schon im Vornherein, du musst ja mal überlegen.
Gestern wurde ein Bus von Biden gerammt, ja, durch Trump-Anhänger. Ja. Also überleg dir diese Form von Radikalisierung in einem demokratischen Prozess. Also das ist ja quasi ein Angriff auf die Gesundheit von der anderen, also von Anhängern der anderen Seite.
Es ist ja interessant, dass solche Leute wie, keine Ahnung, wie die Proud Boys oder was weiß ich, oder ein Amoklauf in den USA oder so, dass das eigentlich politisch in der Diskussion und so nicht als Terror wahrgenommen wird. Ne, weil es einfach ideologisch und religiös nicht von außen kommt. Mhm. Deshalb wird das nicht als Terror wahrgenommen. Ne? Das Ergebnis ist das gleiche, es ist da jemand verletzt oder erschossen am Boden.
Es ist nur Terror, wenn man sagen kann, es ist mit einem religiösen Hintergrund. In Staaten hast du dann Leute, die dann ihren persönlichen Problemen dann solche Überbauten geben wie ich hasse Frauen, ne? Das ist dann kein Terroranschlag gegen eben Frauen, ne? Oder ich hasse Menschen oder ich hasse mich selbst so. Mhm. Ne? Also es ist erst dann Terror, wenn es um Religion geht oder eben um die Staatsmacht per se. Aber die Hintergründe, das hast du super meines Erachtens zusammengefasst, die Hintergründe sind natürlich irgendwo persönlich, auf persönlicher Ebene zu finden. Ja. Und die Motivation ist dann halt einfach eine andere. Und
es ist dann einfach eine charakterlich persönliche Disposition, die das, oder Präposition, die das einen für sowas empfänglich macht. Ne? Und ich meine, gerade in den USA gibt es ja diese Figur, das Privileg des Lone Wolf, ne? Wenn da irgendwie ein Weißer einen Amoklauf veranstaltet und irgendwelche kruden politischen Statements da ablässt, dann ist es halt ein Lone Wolf gewesen, so ein Defekt im System, ne? Irgendwie, und sobald es irgendwie religiös was Außerständisches, was aus einer feindlichen Hemisphäre der Welt vielleicht sogar kommt, dann ist es dann sofort Terror irgendwie. Also das, ja. Ja, aber das ist, das macht mich fertig, dass Leute sich von sowas so einfach manipulieren lassen. Aber es gibt halt leider zu viele Leute, die da in ihrem täglichen Klein-Klein drin gefangen sind, die da nicht versuchen, ein großes Bild irgendwie zu bekommen.
Kann man das vielleicht so als provokative Abschlussfrage, kann man den Menschen vorwerfen, dass sie sich in ihrem eigenen Leben, in ihrem eigenen Klein-Klein so einrichten, dass sie sagen, das ist meine Sphäre, das sind meine Probleme, was kümmert mich das drumherum?
Also ich denke, man kann es ihnen vorwerfen, weil ich ganz viele Leute kenne, die sich in ihrem täglichen Leben, in ihrem eigenen Klein-Klein, in ihrem eigenen Narrow Circle sozusagen eingerichtet haben und die trotzdem weltoffene, coole, gastfreundliche Leute sind. Es gibt ja auch die anderen Beispiele, ne? Also und deshalb denke ich, dass jemand so ist, dass man dem das vorwerfen kann. Ja, muss ich ehrlich sagen, es klingt vielleicht ein bisschen arrogant und von oben herab und möchte gern kosmopolitisch und kulturbürgerlich, aber gibt ganz viele kleine Leute, die da jeden Tag das Gegenteil beweisen. Also kleine Leute in Anführungsstrichen. Ich hoffe, man weiß,
was gemeint ist. Es ist halt eine Anstrengung, eine intellektuelle Anstrengung, aber auch an sich einfach eine Anstrengung.
Am Ende ist es vielleicht dann wieder eine Charakterfrage. Ne? Und es gibt ja auch ganz viele, wie soll man sagen, weltgewandte, vielgereiste, wohlhabende Leute, die das große ganze Bild sehen und so und die gerade das instrumentalisieren wollen und das gleiche Spiel spielen. Ne? Mhm. Also das sehen wir ja auch gerade in der amerikanischen Politik. Und und das führt dann eben auch zu solchen Erscheinungen wie dass Terror erwartet wird, ne? Wie jetzt nach den US-Wahlen. Vielleicht siegt ja Biden auch haushoch und es wird überhaupt nichts passieren. Ne? Wahrscheinlich wird es so laufen. Ich weiß es nicht.
Ich sehe das noch nicht so. Ich werde heute auf jeden Fall einen Livestream machen.
Das musst du dir mal überlegen. Ne? Das soll der Führer der freien Welt sein. Die Vereinigten Staaten der USA, die bereiten sich jetzt gerade auf eine stinknormale Präsidentenwahl vor, als wie Burkina Faso auf den nächsten Militärputsch. Ne? Also das ist doch totaler Wahnsinn, dass eigentlich eine demokratische Selbstverständlichkeit, ne? Das sollte das Selbstverständlichste und das Hochfestartigste in jeder Demokratie sein, was da heute in den USA stattfindet, die Präsidentenwahl. Und da wird sich darauf vorbereitet von Geschäftsinhabern, Unternehmen und Politikern, als ob es bürgerkriegsähnliche Situationen geben würde. Ne? Das ist doch keine Wahl in Bergkarabach oder, ohne das jetzt abwertend sagen zu wollen, oder in Benin oder irgendwo anders. Ne? Also
ja, Walmart hat sogar die, du musst dir vorstellen, Walmart hat sogar die Knarren aus den Gängen geholt, um da zu verhindern, dass man sich aufmunitioniert.
Das ist schon Wahnsinn. Tagen. Das ist, als ob in Deutschland zur Bundestagswahl Tempo 80 auf der Autobahn eingeführt wird. Nee, aber also mal ganz im Ernst, ne? Und ich glaube, also dieser Stellenwert, es wird ja. Medien leben ja auch immer von dieser Zuspitzung, ist natürlich die Präsidentenfrage, ne? Aber diese ganzen anderen Wahlentscheidungen, die dann auch noch stattfinden und so, die sind ja natürlich auch absolut, wie soll man sagen, crucial im Amerikanischen. Das wird hochinteressant.
Ich habe heute erst einen Artikel gelesen, ich glaube in der Zeit war es, ein Interview mit einem Politikwissenschaftler, der meinte, ein Grund, warum das auch für uns Deutsche so absurd wirkt, was da vor sich geht, ist, dass die Polarisierung in den Vereinigten Staaten so enorm ist. Mhm. Also, dass du nicht wie hier so eine gemäßigte Mitte hast, die irgendwie alles will, nur keine Aufregung, hast du halt in den Staaten auf beiden Seiten eben Leute, die dann die Kriegstrommel rühren.
Ja, ne, das ist ja aber, glaube ich, das ist symptomatisch, entspricht das ja auch dem Bild, was ich von der Gesellschaft habe, dass eben diese Mittelschicht immer kleiner wird. Und man kann ja fast schon sagen, dass dieses aus dem Internet, dieses Binäre, ne, dieses nur zwei Möglichkeiten, dass es eigentlich ideologisch auch in die Gesellschaft überschwappt, dass es da wirklich nur
Licht
noch,
an oder Licht aus?
Ja, Licht an, Licht aus, 0 oder 1, rechts oder links, Sozialismus oder Freiheit. Ne? Also was anderes wird da ja gar nicht mehr diskutiert. Das schließt jetzt, glaube ich, ganz schön den Kreis zum Anfang, als wir gesagt haben, Kaugummis frei verteilen auf dem Schulhof ist Sozialismus oder öffentliche Büchereien.
Bibliotheken, ja.
Ne? Und fällt mir übrigens ein, wir hatten mal auch ein ziemlich cooles T-Shirt, das war so ein Rip-Off vom bekannten Public Enemy Logo, da war Support Your Public Library im Public Enemy Logo, haben wir dann auch der örtlichen Bibliothek was gesponsert davon, ja. Also schön, man ist auch immer mal noch an guten Projekten beteiligt.
Ja, dann bleibt uns eigentlich gar nichts anderes als zu sagen, wir warten ab, was da jetzt passiert und sobald es irgendwie ein Ergebnis gibt, finden wir uns wieder zusammen und sprechen drüber, würde ich sagen, oder?
Ja, na ganz sicher. Was steht denn bei dir die Woche noch an jetzt?
Naja, also ich werde heute einen Stream zur Wahl machen, solange bis es da irgendwelche Ergebnisse gibt. Da werde ich mir die Nacht heute um die Ohren schlagen. Dann rede ich nachher noch mit einer Selvig. Da habe ich noch einen kleinen Interview-Slot mit ihm. Ja, was steht da noch an? Also sehr viele Streams generell. Ja.
Naja, also dein Tavernthema ist dann wieder. Bist du wieder Liebling von Twitch? Also hast du dich wieder hochgearbeitet?
Ja, läuft jetzt wieder besser. Läuft jetzt wieder besser und ich hoffe mal, dass ich jetzt endlich mal wieder, also dass ich jetzt endlich Partner werde, dass die beim letzten Mal war es ja so, dass es während meines Urlaubs überprüft haben und dann gesagt haben, ja, sieht ja alles super aus, aber stream mal öfter.
Ja.
Ja, sorry, ich habe halt gerade mal Urlaub, na egal. Das ist eigentlich ganz cool. Ich denke, dass ich diese oder nächste Woche die 10.000 voll mache.
Cool.
Was echt, also so in 5-6 Monaten. Schon geil, also freue ich mich, dass das da tatsächlich so gut läuft. Ja. Und du so?
Ich freue mich heute drauf, wir haben ein sehr, sehr geiles Projekt. Und zwar für die ganze Sammlerschaft in unserer Fanschar haben wir uns echt mal was ausgedacht. Wir bringen nämlich unsere allererste EP, die hat es nie auf Vinyl gegeben. Da arbeite ich jetzt gerade dran, dass wir die rausbringen, noch vor Weihnachten. Und wir haben beschlossen, die soll genauso scheiße aussehen, wie sie damals ausgesehen hätte, als wir es rausgebracht haben. Also da mit Originalcover, Originalcover, Original-Sound. Da ist nicht mal
echt? Eine, ja, da ist nicht keine mal, digitale Überarbeitung, nicht?
Nix. Und da ist nicht mal eine, Homepage oder E-Mail-Adresse im Cover drin oder so, sondern wirklich nur stinknormal die PO-Box, die damals auch schon angegeben war und so. Also, dass es wirklich so aussieht, als ob die damals mit der CD zusammen rausgekommen wäre. Und das
so,
ist dann
so nach dem Motto, scheiße, wir haben im Keller einen Karton gefunden, da hatten wir die EPs drin, haben wir ganz vergessen zu verschicken damals.
Ja, so ungefähr, genau.
Geil.
Und das haben wir gedacht, ist eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, das ist halt dann eine echte Erstpressung. Ne? Also das ist nicht irgendwie so ein beschissener Re-Release, wie sie jetzt alle machen. Es ist echt eine Erstpressung. Also da habe ich echt Bock drauf und freue ich mich drauf. Also ich habe das Originalcover auch wirklich noch gefunden als Ölgemälde sozusagen. Und das ist wirklich richtig geil scheiße. Das ist super, super, super cool. Und jeder, der behauptet, wir wären nie Metal gewesen, da kann sich dann mal dieses Cover angucken.
Auf jeden Fall. Nee, gut, also schön, dass du es geschafft hast, hier noch Werbung zu machen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das hier alles irgendwie ohne Vorteil für die Musikkapelle Heaven Shall Burn ablaufen soll. Ne?
Was heißt Werbung? Also ich bin einfach total ich bin echt happy über das Projekt und wollte es einfach mal loswerden. Ich habe ja jetzt hier keine Bestelladresse genannt oder irgendwas. Ja.
Also ich bin gerade, wenn wir jetzt gerade so bei solchen Projekten sind, ich bin gerade mega hyped darauf, endlich unsere neue Limited Edition zu bekommen für von Teeling. Da haben wir mit Designern zusammengearbeitet, da wirklich mal ein ziemlich fesches Produkt rauszuhauen. Also jetzt nicht so standardmäßig, so mit allem drum und dran. Und ich warte die ganze Zeit auf den Rohling, weil das ja vor Weihnachten jetzt irgendwie mal rauskommen soll, aber Es dauert und dann machen wir so eine 300er Auflage, auch wirklich einmalig mit dem Schnitt, einmalig mit dem Ganzen drumherum und so als Drop Sale nur 2 Tage zu bekommen und der Rest wird dann verbrannt.
Also
einfach
ich kann so. Dir nur als Bekleidungsmarkeninhaber raten und auch sagen, dass oft ein ganz großer Unterschied zwischen Muster- und Serienherstellung ist. Ne? Also das musst du wirklich auf dem Schirm haben. Das kann viel Scheiße noch passieren.
Naja, es ist ja nicht so, dass das irgendwo in China produziert wird. Also es wird quasi in Europa finalisiert. Deswegen habe ich das ein bisschen
Hoffnung. In Europa gibt es auch Arschlöcher.
Ich weiß.
Ja, na gut.
Das sind aber Ossis. Es sind Ossis. Ich habe die Hoffnung, dass es nicht so große Arschlöcher sind.
Nee, das hat ja auch oft nicht was mit Arschlochmäßig zu tun, aber es ist... Du hast wirklich oft eine Diskrepanz zwischen Muster- und Serienproduktion. Das ist oft so. Aber das heißt, du bist ja ein Profi. Was erzähle ich
dir? Guck mal, was jetzt hier passiert. So, jetzt muss ich die aber mal rausschmeißen.
Ich weiß.
Ich muss mich noch auf einer Selfie vorbereiten.
Ach so, alles klar. Na dann.
Na, mal mit einem richtigen Künstler sprechen.
Mit einem richtigen Künstler. Ich kenne nur René Selweger, aber... Gut, alles klar, dann viel Spaß, sag ihm schöne Grüße, unbekannterweise, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Nee, das von Wardruna und der ehemalige Gorgoroth-Schlagzeuger.
Ach, okay, alles klar. Nee, ich betrachte die Band eher so von der Enslaved-Seite, weißt du, deswegen, okay, na, Wardruna mag ich. Cool, alles klar, dann sag wirklich schöne Grüße, ne?
Das ist
sehr, sehr, sehr coole Kunst, die Jungs machen.
Also dann
tschüss.
Bis Mittwoch oder Donnerstag, wenn es ein Ergebnis gibt.
Das wird in 2 Monaten sein, nehme ich an.
Naja, es wird auf jeden Fall spannend. Und das Ergebnis, dass es noch kein Ergebnis gibt und es dauern wird, ist ja auch eine Art Ergebnis.
Das ist Gold für Podcaster. Alles klar. Tschüss.
Tschüss.